Extrapunkt, der deutsche Football-Podcast.
Tom, wir haben ja gesagt, wir machen noch mal eine Folge dann jetzt zur Preseason. Und hier sind wir. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Extrapunkt-Podcasts. Heute eben mit Blick auf die Preseason und mit Blick auf dem, was jetzt auch in der Zwischenzeit seit unserer letzten Folge noch passiert ist. Zum Beispiel die Sperre für Deshaun Watson, da hat es ein erstes Urteil gegeben, das aber ja noch nicht steht. 6 Spiele sind es, hat diese Richterin jetzt entschieden für Deshaun Watson, aber die Liga hat schon angekündigt, sie will da deutlich mehr haben. Wie siehst du das Thema?
Erstmal sind wir 6 Tage zu spät, muss man ja fairerweise dazu sagen. Das Raiders-Jaguars-Spiel war ja schon letzten Freitag, aber...
Ja, gut. Ich rede jetzt von wichtigen
Ja, ja, alles gut. Das Hall-of-Fame-Spiel war halt schon. Genau, aber hey, wir sind mitten in der Football-Season. Das ist doch auch schön. Es geht endlich wieder los. Es gibt, glaube ich, jetzt auch fast kein Wochenende mehr, wo nicht so richtig gespielt wird. Das freut uns und freut mich vor allem. Ja, Deshaun Watson, ich glaube, erstmal haben sich die Browns, das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, damit völlig verpokert so ein bisschen. Ich fände tatsächlich es gut, wenn die Strafe mehr wäre, wenn denn an den Vorwürfen dann tatsächlich auch mehr dran ist. Ich finde 6 Spiele Sperre klingt so ein bisschen lasch. Es gab Spieler, die haben weniger schlimme Sachen gemacht und sind ein Jahr gesperrt worden. Also von daher, ja. Also am Ende bin ich dafür, es sollte einfach gerecht sein. Und ich kenne den Legal Case nicht gut genug, also um das zu beurteilen. Aber 6 Spiele Sperre klingt für die Vorwürfe ein bisschen lasch, finde ich.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Calvin Ridley jetzt aktuell eine Einjahressperre wegen einer illegalen Wette bekommen hat. So, da denke ich mir, okay, ja, da hat er ein bisschen weniger Schaden angerichtet, wenn auch nur irgendwas an den Vorwürfen gegenüber Deshaun Watson dran ist. Und die Liga sagt ja auch selber, da wären wohl erdrückende Beweise. Deswegen finde ich es auch nicht verkehrt, dass die Liga da Einspruch einlegt, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Es ist natürlich jetzt eine super kuriose Situation, weil dadurch, dass er ja jetzt erstmal nicht gesperrt ist, dass dieses Urteil in der Schwebe ist, kann er ja jetzt, soweit ich weiß, erstmal spielen. Und die Browns haben auch schon angekündigt, er soll tatsächlich jetzt das erste Preseason-Spiel, ich muss mal gerade gucken, gegen wen die Browns überhaupt spielen, es sind die Eagles, und zwar am Sonntagabend deutscher Zeit, 7 Uhr abends, spielen die Browns in Philadelphia und da soll Deshaun Watson spielen.
In der ersten richtigen Woche meinst du tatsächlich, ne?
Warte mal, bin ich jetzt in der falschen Woche? Ich bin in der zweiten Woche gewesen.
Ach, guck.
Siehst du mal, ja, aber du hast vollkommen recht, sie spielen gegen die Jaguars.
Ja, aber ja, dennoch, also wird es wohl so aussehen, als ob er ja spielen darf, sagen wir es mal zumindest. Ist ja auch immer so ein bisschen fraglich, ob das Team dann auch sagt, wir lassen ihn spielen in der Preseason. Was bei einem neu ankommenden QB in einem neuen Team, fände ich das, glaube ich, ganz klug, genauso wie bei so Rookies oder Second-Year-Spielern. Ja, es ist, wie du schon sagst, eine kuriose Situation. Niemand weiß so richtig, wie es jetzt weitergeht. Und alle warten irgendwie drauf, was dann für eine Entscheidung kommt. So ein bisschen, und das ist jetzt richtig schadenfroh, so ein bisschen fände ich es tatsächlich ganz gut, egal wie viel er gesperrt wird, weil das den Marktwert von Jimmy Garoppolo für die San Francisco 49ers ein bisschen anhebt, weil dann wäre er quasi ein perfekter Fit, um den doch noch vielleicht einen Trade oder ihn vielleicht noch da unterkommen zu sehen, dass er da wenigstens vielleicht nach einem Cut dann da unterkommt und vielleicht Spielzeit kriegt, die ersten 6 Spiele oder wie viele auch immer es dann werden.
Meinst du nicht, die Browns bezahlen schon genug Quarterbacks? Sie haben ja den voll garantierten Contract für Watson. Dann haben sie ja noch einen Teil von Baker Mayfields Vertrag übernommen, weil er den Panthers sonst zu teuer gewesen wäre. Jacoby Brissett ist ja auch noch da, der ja nun auch schon ein recht erfahrener Quarterback ist. Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie, also zumindest wenn es jetzt bei so einer nicht vollständigen Saisonsperre bleibt, sondern wenn es jetzt 6, 7 oder 8 Spiele werden, kann ich mir gut vorstellen, dass sie versuchen wollen, irgendwie mit Brissett die Zeit einigermaßen zu überbrücken. Und
kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Weil
kann ich mir schon vorstellen.
Doch. Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht? Weil also die Cleveland Browns gerade in so einem Fenster sind, auch mit dem Deal mit Deshaun Watson, mit den guten Running Backs. Das Team ist ja ansonsten nicht schlecht. So.
Das ist richtig.
Und
das ist richtig.
Und wenn du jetzt 6 Spiele quasi versuchst zu überbrücken und da Niederlagen wegsteckst, wer weiß, ob du dann eine Chance hast auf die Playoffs. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie versuchen wollen zu gewinnen. Und wenn ich dann die Wahl habe, Jacoby Brissett oder Jimmy Garoppolo, dann nehme ich Jimmy Garoppolo.
Das ist ein valides Argument, sicherlich. Ich glaube aber schon, dass, dass jetzt Brissett jetzt auch keiner der schlechten Backups in der Liga ist. Also der hat
durchaus
zum Beispiel auch schon mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Tom Brady vertreten und da auch gar nicht völlig schlecht gespielt in der Zeit. Und das ist ja jemand, der dem Team vielleicht auch, weiß ich nicht, in 6 Spielen 3 Siege holt und dann stehst du bei 3-3 und dann kommt der potenzielle Elite-Quarterback zurück, wenn er denn diese Form noch hat nach seiner einjährigen Pause. Und wenn ich mir, also ich scrolle gerade so ein bisschen durch den Schedule der Browns, die spielen zunächst, quasi gibt es das Rematch mit Baker Mayfield, da spielen sie dann gegen Carolina also und danach gegen die Jets, also das sind jetzt auch nicht die Übergegner, die da am Anfang zu haben scheinen, danach gegen die Steelers, die ja jetzt auch eine relativ offene Quarterback-Situation noch haben, also ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Sieg für Cleveland drin ist, danach Atlanta, die als eines der schwächsten Teams möglicherweise gelten, also ich glaube, mit dem Schedule kannst du auch Brissett riskieren.
Riskieren kannst du das, das keine Frage, da bin ich bei dir. Und bestimmt kannst du da auch ein paar Siege holen, weil das alles nicht die allerstärksten Teams sind. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich glaube, es wird am Ende davon abhängen, was die Niners für einen Trade von Jimmy Garoppolo noch wollen. Und wenn es dazu nicht kommt und am 30. August, dann wenn das Team, 30. August? Ich meine 30. August, das Team auf den 53-Mann-Kader geschrumpft werden muss bei allen Teams, und Garoppolo gecuttet wird, dann kann ich mir vorstellen, dass er ein Kandidat ist für so einen Einjahresvertrag oder irgendwas Kurzes für nicht ganz so viel Geld. Er wird nicht viel Geld verlangen können, logischerweise. Und dann kann ich mir vorstellen, ist es immer noch ein Upgrade, auch wenn du große Verträge hast, mit denen du vielleicht diese 6 Spiele sicherer gewinnst, weil, wie du gerade sagtest, das sind alles keine Knallerteams. Die Chargers stechen da natürlich krass raus. Aber und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie da diesen Schritt vielleicht gehen. Aber also, wenn es dazu kommt, dass Garoppolo gecuttet wird und frei auf dem Markt verfügbar ist, dann kann ich mir vorstellen, dass da noch ganz andere Teams vielleicht auch Interesse bekunden.
Ganz genau, das denke ich nämlich auch. Also, ob sie wirklich für Garoppolo traden werden, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also, vor allem, ich glaube, die werden ja jetzt erstmal auch versuchen, mit Watson in die Saison zu gehen. Und dann hast du natürlich, dann ist die Diskussion auch irgendwie Makulatur. Dann wird sie sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt stellen. Aber bis dahin wird Garoppolo ja normalerweise vom Markt sein. Und ich könnte mir halt auch schon vorstellen, dass dann eben schon noch andere Teams mitbieten, sollte er gecuttet werden, dann am 30. August. Also, weiß ich nicht, Seattle wird ja manchmal diskutiert. Atlanta könnte jemand sein, möglicherweise, die da Bedarf sehen könnten. Also es gibt ja schon noch ein paar Teams in der NFL, die da durchaus eine größere Lücke haben auf der Position.
Auf jeden Fall. Also ich sehe da auch noch ein paar mehr Teams, auch die Giants zum Beispiel, genau. Ja. Vielleicht sogar die Saints, wer weiß. Oder auch die Lions vielleicht. Wäre für mich auch so ein Team, was vielleicht so einen Schritt wagen würde. Gebe ich dir recht. Aber ich sehe die Browns da. Je nachdem, wie sich die Lage natürlich entwickelt mit Watson, habe ich da schon noch auf der Liste tatsächlich. Eine erfreulichere Nachricht, mal weg von dem Thema Watson, ist, Deebo Samuel hat einen neuen Vertrag bekommen bei den Niners. 3-Jahres-Vertrag, was effektiv ein 4-Jahres-Vertrag ist, weil er noch sein letztes Jahr aus dem Rookie-Contract hat jetzt in diesem Jahr. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Wir haben ja auch selber hier im Podcast drüber gesprochen, über diese ganzen Spekulationen, den Trade-Request, dass er seine Social-Media-Page komplett von allem Niner-Content gelöscht hat und all das. Dann hat er die ganze Zeit nichts gesagt und die Gerüchteküche ist immer heißer gebrodelt und so. Letzten Endes ist es alles so gekommen, wie ich es mir erhofft habe. Sie haben einfach lange an diesem Vertrag ausgehandelt und ihn unter Dach und Fach gebracht und damit langfristig ein Eckpunkt dieser Offense gesichert.
Ja, erfreulich ist da halt immer so eine Sache der Sichtweise. Ne? Als Seahawks-Fan finde ich das jetzt ein bisschen bedauerlich. Also ich hätte mir auch wunderbar in Jacksonville oder sonst wo vorstellen können.
Ja, aber, wundervoll.
Aber ja, klar, kann ich verstehen. Ich glaube, dass der Vertrag auch sehr teamfreundlich eigentlich gehalten ist. Also er ist jetzt keiner der irgendwie Top 3, Top 5 bezahlten Receiver irgendwie im Durchschnitt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich meine, ich hätte da neulich so eine.
Er ist in der Top 10, aber
genau.
Nicht unter. Also er hat jetzt nicht den teuersten Vertrag.
Genau, ich glaube, die Tabelle hattest du mir sogar noch geschickt.
Ja.
Und da waren also schon einige Spieler, wo ich gesagt hätte, die würde ich jetzt eher unter Deebo Samuel ansiedeln, irgendwie so vom Ranking der Receiver her. Von daher sicherlich ein wertvolles Signing für die San Francisco 49ers auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie als Randnotiz sehr witzig. Übrigens, dass es neuerdings scheinbar so der Go-To-Move in Gehaltsverhandlungen in der NFL ist, dass du deine Social-Media-Seite von dem jeweiligen Franchise bereinigst. Ich glaube, Kyler Murray hat das selber auch gemacht.
Erinnerst du dich dran? Ich hab das tatsächlich erzählt. Kyler Murray hat den gleichen Agenten wie Deebo Samuel.
Ah,
und ich habe es hier im Podcast noch gesagt, dass das wahrscheinlich der gleiche Move ist wie bei Kyler Murray. Und das ist wahrscheinlich durch diesen Agenten
richtig,
einfach
kommt. Wahrscheinlich, aber vielleicht, also keine Ahnung, gefühlt habe ich das auch nur bei anderen Spielern. Ich habe es jetzt noch nicht im Kopf mitbekommen in letzter Zeit. Vielleicht rede ich mir das auch gerade nur ein, ich weiß es nicht. Aber es scheint so auf jeden Fall so ein Go-To-Move geworden zu sein.
Ja, es übt so ein bisschen Druck aus. Scheinbar auch dieser Trade-Request ist ja auch scheinbar so ein Go-To-Move geworden, finde ich. Was ich daran bezeichnend finde, ist, wie viel durch die Medien hochgekocht wurde an Gerüchten. Weil Deebo Samuel hat nach Vertragsabschluss ein Interview gegeben. Und darin hat er gesagt, das war alles Bullshit. Also das war alles hochgekocht. Er hat einen Trade-Request gegeben, um quasi Druck zu machen. Hat er jetzt nicht so explizit gesagt, aber er hat das auch nicht verneint. Aber er hat zum Beispiel danach nochmal betont, er hat kein Problem mit der Rolle, die Kyle Shanahan ihm gegeben hat. Er hat dann nochmal betont, das Cowboys-Spiel, wo er ja nun mal sehr viel mit dem Ball gelaufen ist in der letzten Saison, ist ein Sinnbild dafür, wie okay er ist mit dieser Offense und wie gut diese Chemie ist zwischen ihm und Shanahan. Und dann hat er ja im Pro Bowl-Interview mit Nickelodeon auch nochmal gesagt, er nennt sich Whiteback von jetzt an, da ist ja dieser Begriff entstanden, und hat da auch kein Problem damit und er macht was fürs Team Gutes und wenn das ihm den Ball in die Hand drücken ist, dann ist er damit okay. Und das, was du gerade gesagt hast, der Vertrag ist sehr teamfreundlich, ist er tatsächlich, weil der hat ja so Incentivierungen, also Bonuszahlungen dafür, wenn Deebo Samuel Yards mit dem Ball läuft und kann bis zu 650.000 kriegen, wenn er 300 Schieß-mich-tot-Yards läuft mit dem Ball in der Saison. Letzte Saison, wo sie damit angefangen haben, hat er diesen Marker, der jetzt in dem Vertrag steht, nicht übertroffen. Das heißt, er war ganz knapp darunter. Er hätte ja diesen Vertrag nicht unterschrieben oder hätte mehr Geld haben wollen, wäre er damit völlig überhaupt nicht einverstanden.
Ich finde überhaupt, dass auch 650.000 da jetzt nicht so die Wahnsinnsprämie sind, ne, von der Höhe, wenn man das mit anderen Verträgen vergleicht, sag ich mal. Also, vielleicht, ich denke mal, dass vieles von dem auch einfach Säbelrasseln vom Berater war, von ihm selber sicherlich auch. Ich meine, er wird ja auch ein Interesse daran
haben.
Er hat
ja nie was gesagt.
Er hat nie selber was gesagt, aber natürlich hat er ja Einfluss darauf, was sein Berater tut und was vielleicht auch an die Medien durchsticht. Und da ist, denke ich, schon sehr viel Strategie hinter.
Klar.
Und jetzt zu sagen, ja, das war alles hochgekocht, aber ich habe einen Trade-Request eingesetzt, einfach so. Naja, gut, also.
Ja, das hat er ja nicht gesagt. Wie gesagt, er hat nicht gesagt, ich habe einen Trade-Request einfach so angesagt.
Dann könnte er ja sagen, ich habe keinen Trade-Request, keinen Trade verlangt. Also,
ja, aber das wäre ja gelogen. Er hat einfach nur dieses
Trade-Thema. Wenn es gelogen wäre, hat er es doch aber gemacht. Also,
ja, aber ich sag doch gerade nur, er hat in diesem Interview nicht gesagt, dieses ganze Thema Trade-Request ist in dem Interview nicht vorgekommen. Und das sagt ja auch aus, ja, ich habe es gemacht. Er verneint es nicht.
Ja.
Aber dennoch diese ganze Laberei von wegen, er wäre unzufrieden mit der Offense, er wäre unzufrieden mit der Rolle, die er einnimmt. Das ist ja das, was die Medien daran aus vielem gemacht haben. Das ist ja die ganze Zeit von ihm unkommentiert geblieben. Und aus diesem unkommentiert bleiben wurde das noch weiter hochgekocht. Und das hatte er dann in dem Interview aufgeklärt und hat halt auch gesagt, ich durfte während dieser Vertragsverhandlung nichts sagen. Und deswegen hat er nichts gesagt.
Ja gut, das ist ja auch üblich. Aber ich finde es auch üblich, dass die Medien da spekulieren. Das weiß man ja auch. Und die Logik dahinter ist zumindest nachvollziehbar. Ne? Du kannst das Argument ja gehen. Klar, ein Running Back, man hat es jetzt gerade in Seattle schmerzlich zu spüren bekommen. Mhm. Man hat halt nicht so eine lange Karriere wie ein Wide Receiver, ne? Weil er mehr Hits abkriegt. Also die Argumentation, wie das entstanden ist, ist, kann ich schon nachvollziehen. Aber du hast schon recht, und das muss ich dir lassen, hast ja auch von Anfang an gesagt, die Art und Weise, wie er sich auf dem Feld verhalten hat in der vergangenen Saison, hat jetzt nicht dafür gesprochen, dass er da tatsächlich ein Problem mit hat.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich auch nur das, was er noch mal gesagt hat in diesem Interview. Ne? Ja. Also guckt euch das Tape von letztem Jahr an und dann fragt mich noch mal, ob ich ein Problem habe, mit dem Ball zu laufen. Wenn er in dem Cowboys-Spiel zu Shannon hingeht und sagt, gib mir den Ball, ich kläre das. Und dann klärt er das. Also das war halt sehr viel hochgekocht. Und das fand ich dann irgendwie noch mal sehr bezeichnend für die Medienlandschaft. Und die ist in Deutschland nicht ganz so schlimm wie in Amerika. In Amerika wird sowas ja wirklich tot diskutiert. In diesen ganzen Undisputed und ich weiß nicht was Sendungen. Aber das fand ich recht, recht eindrucksvoll. Du hast es jetzt gerade schon so halb angesprochen, Chris Carson, der ja eine Nackenverletzung war, die dann operiert
genau,
wurde.
Genau, richtig.
Ja, hat sein Retirement angekündigt. Damit geht den Seahawks einen, ja, ich finde einen Leistungsträger auch verloren.
Ja, also Chris Carson war mit Sicherheit der beste Running Back seit Marshawn Lynch. Und das ist wirklich nicht so knapp. Aber wenn man überlegt, dass das ein Siebtrunden-Pick war, dann ist das wirklich der absolute Wahnsinn, was der für eine Karriere hingelegt hat, auch wenn sie jetzt leider nicht so lang war, wie man sich das erhofft hätte. Aber der hat wirklich, wenn er die größten Teile der Saison gespielt hat, was er halt nicht in jeder Saison geschafft hat, aber wenn, dann war er konstant locker über die 1000 Yards drüber mit einigen Touchdowns. Er hatte auch ganz gute Hände, konnte auch durchaus mal als Receiver was anrichten, hat mal einen sehr wichtigen Game-Winning-Touchdown gegen die Rams unter anderem gefangen. Also das war ein sehr, sehr einerseits sehr flexibler Spieler, so der viel konnte, der aber eben auch so von der Mentalität wichtig war, ähnlich wie eben ein Marshawn Lynch zum Beispiel. Und in San Francisco mit dem starken Run Game kennt man das ja auch, eben so ein Running Back, der eben auch mal ein Zeichen setzt, der auch mal durch einen Gegner durchrennen kann, der auch mal Physis reinbringt. Das gilt ja nicht nur für Running Backs, also bei San Francisco macht es ja ein George Kittle im Blocking zum Beispiel auch.
Ja. Ja, auch aber wenn er den Ball fängt und läuft.
Auch dann, klar. Und dann Chris Carson war da extrem wichtig für diese Mentalität einfach. Er hat selber mal gesagt, sein Lieblingsplay in seiner Karriere ist jetzt irgendwie kein langer Run oder so gewesen, sondern es war ein Play an der Goal-Line in einem Spiel gegen Kansas City, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo er eben durch ein Double-Team durch zum Touchdown in die Endzone durchgepowert ist. Und das hat ihn eigentlich definiert, eben diese extreme Kraft und diese Power, die der einfach hatte.
Ja, in jedem Fall ein Verlust, der vermisst werden wird. Also für mich als Niners-Fan jetzt nicht unbedingt, aber als Seahawks-Fan kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, total. Ich meine, es kommt ja für das Franchise jetzt nicht unerwartet. Ne? Man hat sich sicherlich dabei was gedacht, als man einen der beiden besten als am besten geltenden Running Backs im College Football der vergangenen Saison gedraftet hat mit Kenneth Walker. Das machst du ja auch nicht, um dem jetzt irgendwie als Running Back Nummer 3 hinter Rashad Penny, dem man ja auch nochmal einen Vertrag gegeben hat, und hinter Chris Carson zu sitzen zu lassen, sondern du wusstest schon, du weißt, dass du mit Chris Carson zumindest jetzt erstmal nicht mehr so voll planen kannst, weil du eben nicht wusstest, was Sache ist, und es ist zumindest vorstellbar, dass das Franchise halt intern tatsächlich schon eine Tendenz hatte, dass es möglicherweise eben nicht mehr weitergeht mit Chris Carson.
Ja, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet.
Ja.
Ja, jetzt steht die erste Woche der Preseason an. Gegen wen spielen die Seahawks?
Die Seahawks spielen bei den Steelers.
Okay. Und da könnte Kenny Pickett das erste Mal auflaufen?
Da könnte Kenny Pickett das erste Mal auflaufen. Da wird bei den Seattle Seahawks Geno Smith als Quarterback starten. Der liegt im Moment in dieser Competition zwischen Drew Luck und Geno Smith vorne, was sich allerdings auch noch ändern kann. Also es ist immer noch ein offenes Rennen. Aber das hat Pete Carroll in der Vorbereitung immer wieder betont, eben einfach auch einen Vorsprung, weil er die Offense schon kennt.
Ja, ich bin gespannt. Also wie siehst du das Spiel?
Ja, mit Spannung auch. Also einfach, um eben diese extrem vielen neuen Gesichter auch mal wirklich dann in Aktion zu sehen. Und eben, also es ist ja zum ersten Mal seit wirklich vielen Jahren so, dass du sagst, du hast wirklich sehr viele Schlüsselpositionen in deinem Franchise neu besetzt. Du hast endlich mal zwei hohe Picks in die Tackle-Position investiert, also Charles Cross und Abraham Lucas. Da kann man natürlich mit Spannung drauf gucken. Auch die anderen Positionen auf der O-Line, da gibt es eigentlich fast überall. Also Right Guard ist auch noch so ein Battle. Center ist zumindest, gilt ziemlich sicher, dass Austin Blythe dort das Rennen machen wird. Aber das ist auch ein Neuzugang, wo man mal schauen muss, wie der sich macht. Eigentlich Left Guard, Damien Lewis, das ist eigentlich die einzige Position, wo man das Gefühl hat, das ist relativ sicher in der Offensive Line. Natürlich das Quarterback-Battle, wobei man bei Geno Smith halt einfach weiß, was man hat und was man nicht hat. Deswegen bin ich, mein Herz, also schlägt ja so ein kleines bisschen für Drew Luck in dem Rennen, einfach nur, weil es unterhaltsamer wäre. Einfach nur, also gar nicht, weil du die Hoffnung hast, dass es jetzt ein neuer Franchise-Quarterback ist. Ich denke, da ist man in Seattle auch realistisch. Aber er ist halt, er bringt halt noch so ein bisschen das Unbekannte mit sich und er hat halt auch diesen Ruf, dass er sehr inkonstant ist im Schlechten, aber eben auch im Guten. Also er bringt ja schon mal einen sehr starken Arm mit, da ist er sicherlich besser als Geno Smith, er kann besser scramblen als Geno. Und das finde ich einfach im Moment spannender, das würde ich gerne dann doch sehen, wie er sich da macht und ob das vielleicht doch eine Option für die Saison ist und er eben Geno diesen Platz als Starter noch wegnehmen kann. Dann natürlich Kenneth Walker, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, der jetzt eben auch ein bisschen jetzt nicht direkt die Fußstapfen von Chris Carson füllen muss, weil er, glaube ich, auch ein bisschen ein anderer Typ von Running Back ist, aber der natürlich dadurch auch einfach in der regulären Saison seine Snaps machen wird. Zumal Rashad Penny jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass er die ganze Saison ohne Verletzung durchhält. No. Dann Cornerbacks wurden zwei gedraftet mit Kobe Bryant und Tariq Woolen. Die werden wahrscheinlich auch beide schon relativ viel zum Einsatz kommen, weil alle anderen ungefähr verletzt sind in der Secondary der Seahawks. Also es gibt einige wirklich wichtige Positionen in der Franchise, die völlig offen sind. Und es ist ein bisschen eine andere Situation, nicht nur durch den Russell-Wilson-Trade als in den vergangenen Jahren. Das macht die Preseason doch deutlich interessanter als Seattle-Fan. Ich weiß nicht, wie das in San Francisco ist. Die Niners spielen ja gegen die Packers oder bei den Packers. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ich glaube, bei den Packers tatsächlich.
Genau, aber es ist ja auch da die große Frage, wie viel sieht man jetzt noch mal von Trey Lance zum Beispiel?
Das haben sie tatsächlich sogar schon angekündigt. Also ja. Trey Lance soll das erste und das dritte Spiel spielen. Da ist natürlich die Frage, ne, wenn sie das sagen, er läuft auf, heißt das ja nicht, dass er das komplette Spiel spielt.
Klar.
Da wird nochmal interessant sein, wie viel dann tatsächlich Trey Lance zu spielen kriegt. Er ist ja, also im ersten offiziellen Depth-Chart der Niners ist er QB Number One. Jimmy Garoppolo ist da übrigens auch drauf, weil er drauf sein muss, also geht nicht anders und ist da QB Nummer 4 hinter Mr. Irrelevant, Brock Purdy. Ja, aber also ich bin natürlich gespannt, wie Trey Lance im zweiten Jahr mit vollem Snaps in der Offseason mit dem First Team dann eben aussieht. Also hat er hoffentlich eine Entwicklung auch nochmal durchgemacht, logischerweise. Das Playbook wird wahrscheinlich auch anders aussehen, weil es nun mal mehr auf ihn zugeschnitten ist. Und also ich bin einfach gespannt, was da tatsächlich von ihm zu sehen ist. Und insgesamt hat sich das Team ansonsten nicht so richtig krass verändert, würde ich behaupten. Ein großer Verlust ist natürlich Laken Tomlinson, der Left Guard, der weg ist. Da wird höchstwahrscheinlich ein Rookie zu sehen sein, Spencer Burford. Und auch die Center-Position ist anders besetzt, weil ja Alex Mack retired ist. Der war ja so ein Veteran, einer der richtig großen, guten Center in der Liga. Das wird dann auch nochmal spannend sein, wie da auch die Chemie dann zwischen neuem QB, neuem Center dann auch herrscht. Und ansonsten hört man so aus dem Training Camp und sieht man aus dem Training Camp, dass wohl Brandon Ayuk on fire ist. Und irgendwie das ist das, was seine Teamkameraden sagen. Ist ja immer mit einem Quäntchen Salz zu verstehen.
Ja, das ist richtig. Dass er
irgendwie das beste Camp seiner Karriere bisher hat. Letztes Jahr war das ja genau das Gegenteil.
Ja.
Und der, die Chemie zwischen Lance und Brandon Ayuk scheint wohl aktuell zu stimmen. Training Camp ist da natürlich auch immer noch mal eine andere Situation. Ne? Du spielst gegen die eigene Defense und so oder die Second Defense und sowas. Ist natürlich was ganz anderes einfach. Aber an sich hat sich sonst in dem Team nicht so richtig krass viel verändert. Die Secondary wird höchstwahrscheinlich besser sein mit dem, ja, dem großen Signing mit Javarius Ward von den Kansas City Chiefs, ein Cornerback. Das war ja so die Achillesferse der Niners, die Cornerback-Situation, weil eben viele verletzt waren vor allem. Das wird auf jeden Fall ein krasses Upgrade sein einfach und da bin ich mal gespannt. Also, aber alles in allem sehe ich so auch auf die Saison hinblickend, ja, bin ich sehr zuversichtlich. Also ich glaube, dass die Niners, alles abhängig davon, wie sich Trey Lance tatsächlich dann auch macht und wie er ankommt, wie welche Schritte er jetzt gegangen ist und wo er steht in der Entwicklung, würde ich sagen, sind die gut auf einem guten Weg. Guten Weg vielleicht auch Playoff-Weg, Contender-Weg.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr optimistisch. Da gibt es ja auch völlig unterschiedliche Einschätzungen bei den Niners. Ja. Also es gibt ja welche, die sagen, das ist vielleicht das beste Team der NFC. Dann gibt es welche, die sagen, weiß kein Mensch, weil kein Mensch weiß, ob Trey Lance spielen kann. Da bin ich auch sehr gespannt, was du gerade schon angesprochen hast, dass das Playbook jetzt natürlich mehr auf Trey Lance zugeschnitten ist. Weil die Kritikpunkte, die es ja gab an ihm zum Beispiel, dass er eben ja von der Completion Percentage jetzt nicht besonders gut war. Das waren, glaube ich, sogar nur so 60% oder so letztes Jahr. Das
bei
mag
einer
ja
sehr
auch
kleinen Sample Size, muss man
in
natürlich
sagen. Sehr kleinen Sample Size, ja, und eben auch in einem System, was nicht unbedingt auf seine Stärken angepasst war, was vielleicht so ein paar Plays auch für ihn drin hatte, aber es war ja immer noch Jimmys Team.
Ja, es war immer noch, vor allem das Playbook, immer noch so, dass es auf Jimmy zugeschnitten war. Ja. Dann musste Trey Lance ja durch die Verletzung von Jimmy Garoppolo ziemlich schnell auch tatsächlich starten, in der Situation, in der das Team auch nicht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nicht darauf vorbereitet war, also nicht so, wie man es wäre, wie man es jetzt ist, logischerweise, mit der Gesamtvorbereitung auf diesen QB-Typen und diesen Stil hingerichtet. Also da bin ich halt einfach gespannt, ne, wie es jetzt tatsächlich auch aussieht, wenn Shanahan das System auch so quasi auf diesen QB zuschneidet. Und Shanahans beste, statistisch beste Saison war ja die in Washington als Offensive Coordinator mit Robert Griffin III. Das einzige Jahr, in dem Robert Griffin irgendwas gerissen hat. Von daher, also ist es nicht so, als ob Shanahan das nicht auch könnte, ein System so aufbauen. Wahrscheinlich kann ich mir sogar vorstellen, gerade so, ne, so Option-Pass-Geschichten oder auch eine Run-Pass-Option kannst du mit einem Trey Lance natürlich ganz anders aufziehen einfach, weil Jimmy ist nicht bekannt fürs Laufen.
Ja, das ist definitiv so. Das ist ja auch was, was Seattle in den frühen Russell-Wilson-Jahren extrem viel gemacht hat und was also als Zuschauer finde ich unfassbar unterhaltsam ist und was unfassbar effektiv ist. Und deswegen glaube ich eigentlich auch, dass das sehr gut funktionieren kann. Davon profitiert natürlich auch das Laufspiel extrem. Ja. Also so legendär wie Marshawn Lynch war, er hat eben auch extrem von Russell Wilson und dessen Beinen profitiert, weil die Defense sich eben nicht nur auf Marshawn Lynch konzentrieren konnte. Und das ist, glaube ich, was dem ja eh schon ziemlich starken Laufspiel der 49ers noch mal helfen wird. Also das finde ich tatsächlich bedrohlich bei den Niners. Ansonsten kann ich das Team halt nicht einschätzen, solange ich nicht weiß, ob Trey Lance auch mit dem Arm tatsächlich das liefern kann, was Garoppolo geliefert hat, vor allem so in Sachen Konstanz. Aber da kann man, glaube ich, wirklich gespannt sein. Ich glaube, in den Trenches sind die Niners eh stark. Auf Cornerback hast du ja eben schon angedeutet, wenn da jetzt nicht irgendwie die große Verletzungswelle kommt oder so, sieht es jetzt auch besser aus als letztes Jahr. Also ich sehe die Niners schon ziemlich stark. Trotzdem weiß ich nicht, ob sie das stärkste Team der NFC sind, weil ich glaube, bei den Rams wäre ich da noch optimistischer. Das liegt einfach daran, dass man da eben ja, mehr diese bekannte Größe hat, ne, mit den Spielern, die da sind.
Und du hast halt keine Stafford. Ungewissheit über ja, Stafford
genau,
zum Beispiel.
Ganz ja. genau.
Bin ich auch aber, bei dir. Also ich würde auch niemals so weit gehen zu sagen, die Niners sind jetzt das stärkste Team in der NFC. Wer ja. auch immer das gesagt hat, der hängt sich da ganz schön weit aus dem Fenster, glaube ich.
Ich meine, ich weiß nicht, ob es Cowherd selber war, aber bei einem, also irgendwie bei ihm habe ich das gehört. Es kann aber auch ja, okay. einer seiner Studiogäste gewesen sein, da bin ja. ich mir nicht mehr sicher.
Ja, in jedem Fall, also finde ich gewagt, weil eben die Variable Trey Lance halt so eine, ja, eben eine Variable ist, bei der man noch nicht weiß, was da rauskommt. Vielleicht ist es so, vielleicht ist er auch ein Bust, das werden wir dann sehen. Natürlich hoffe ich das nicht, aber ich stimme dir zu, dadurch, dass Trey Lance einfach auch laufen kann und ja auch im Vergleich zu Jimmy Garoppolo halt eine ganz andere Physis nochmal mit sich bringt, ja. So vom Körperbau und dem, was er aushält und mitmachen kann. Und wenn man sich jetzt mal Lamar Jackson anguckt, daneben Trey Lance stellt, dann ist Lamar Jackson ein Hemd, weil der ist dann wirklich ja auch schmal gebaut. Das hilft Lamar Jackson für sein Spiel, wie er das tut. Und ich glaube, einen Trey Lance muss man eher mit so einem Colin Kaepernick oder so vergleichen, der ja auch durchaus mal über einen Defender rübergelaufen ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das definitiv dem Laufspiel helfen wird. Und ich glaube, was du zum Passen gesagt hast, tatsächlich stelle ich, glaube ich, dass auch das Passspiel ganz anders aussehen wird, dass Trey Lance nämlich viel eher diesen Rocket Arm mal auspackt und wir viel mehr tiefe ja. Bälle auch sehen, was ja bei Jimmy Garoppolo nicht so häufig der Fall war. Da war es mehr so der Field General, der den Ball einfach nur schnell an seine guten Anspielpositionen bringt, Anspielpartner und die dann die Yards gemacht haben. Daher kommt ja auch dieser Begriff, die Yak Brass, ja. Also für Yards after Catch. Das was aber ja weiterhin, glaube ich, auch bestehen bleibt. Also ich glaube, dass die Offense insgesamt einfach sehr viel breiter sein wird, als sie das bis dahin war.
Ich glaube, dass das der Quarterback-Typ auf jeden Fall hergibt. Was ich beim Kader der 49ers tatsächlich nicht weiß, ob da jemand wirklich, ob da so diese tiefe Bedrohung für die Defensive dabei ist. Also so der Metcalf bei Seattle zum Beispiel. Also Deebo Samuel ist ja jetzt so ein typischer Run-After-Catch-Receiver und jetzt weniger der irgendwie für die tiefe Go-Route.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist er definitiv. Ne? Ist der schickst auf den Slant, gibst dir den Ball und der läuft noch über ja. drei Defender rüber oder drumrum. Das stimmt. Aber was man in vielen Spielen gesehen hat, ist, dass Deebo Samuel mit dem Ball in der Hand natürlich auch extrem schnell ist dann und ein extrem guter Läufer mit Ball in der Hand ist. Ich kann mir vorstellen, dass er das auch auf Routen laufen übertragen könnte. Aber was man zumindest aus dem Camp auch hört aktuell ist, dass halt Brandon Ayuk tatsächlich dieser Number okay. One Receiver werden könnte und gerade die Zeichen dafür zeigt, dass er das sein kann. Der Deep Threat, wie du ihn eben auch genannt hast.
Ja, habe ich aber bei Ayuk gar nicht so gesehen bis jetzt. Also er ist mir jetzt auch vor allem durch Plays eben mit Run After Catch und wo er auch mal irgendwie recht spektakulär irgendwie, ich weiß nicht, ob zum Touchdown oder zum First Down irgendwie durch die Luft fliegt, weil er eben
Touchdown
diese
genau.
ja, ein Touchdown, aber ja, eben diese Physis auch einfach hat. Aber ja, klar, warum nicht? Ist halt schwer zu beurteilen, weil Jimmy Garoppolo, das hast du ja eben schon gesagt, auch nicht so viel tief geworfen hat einfach.
Genau, weil das Playbook auch einfach darauf zugeschnitten war. Ne? Ja. Der war halt einer, der den schnellsten Release in der NFL zu dem Zeitpunkt ja hatte und einfach den Ball schnell losgeworden ist mit einer schnellen Entscheidung und meistens halt kurz oder mittlere Distanz. Und so war, glaube ich, das Playbook dann insgesamt einfach auch ne, genau in diese Stärke hin aufgebaut und zugeschnitten auf die von Garoppolo. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass sie jetzt durchaus das Playbook auch für tiefe Pässe weiter öffnen, weil eben Trey Lance hat halt nun mal diesen Cannonball-Arm.
Ja, das ist ganz genau so. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, da achtest du in dieser Preseason besonders drauf, egal ob es jetzt die Niners, die Seahawks oder irgendwas anderes sind, gibt es irgendwas, wo du sagst, irgendwie, das finde ich jetzt dieses Jahr noch besonders?
Also ein bisschen natürlich die QB-Class, die jetzt so gekommen ist, also sowas wie Kenny Pickett, Desmond Ridder. Aber ansonsten, ja, ich freue mich einfach, dass wieder Football ist.
Ja, voll. Sehe ich ganz genauso. Und gut, bei mir ist es ja jetzt echt mal auch tatsächlich so, dass die Seahawks so eine Off-Season haben, wo du gar nicht so richtig weißt, was dich erwartet. Und es ist anders als alles, was ich bisher kannte. Ich bin ja zu Beginn der Russell-Wilson-Ära erst zum Football-Fan geworden. Insofern freue ich mich da, glaube ich, so sehr drauf wie noch gar nicht bisher, weil tatsächlich mal was passiert. Also zumindest irgendwie ja, spannende Entscheidungen auch für den Kader noch viel mehr anstehen als sonst.
Ja, ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne können wir ja dann nächste Woche uns widersprechen und dann haben wir die ersten Ergebnisse, beziehungsweise die ersten Beobachtungen aus dieser Preseason.
So ist das. Dann vielen Dank fürs Einschalten und alles Gute und dann hoffentlich bis dann.
Ciao.
Ciao.